Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next Level Org, Ihrem Podcast für moderne Organisation und Technologie. In diesem Podcast spricht Christian Müller mit Menschen aus der Praxis, um zu verstehen, welchen Einfluss Technologie auf Unternehmen hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Next Level Org. Heute geht es um den Einsatz von KI-Chatbots und Agentensystemen bei Bosch Mobility. Darüber spreche ich mit Marc Lamberts. Marc ist Organisationsentwickler bei Bosch und berichtet darüber, wie er durch den Einsatz von Chatbots sein Wissen in der Organisation mit über 250.000 Mitarbeitenden multiplizieren konnte. Und wir sprechen auch darüber, wie KI-Agenten heute schon im Produktionsumfeld sinnvoll eingesetzt werden können.
Hi Marc, grüß dich. Schön, dass du da bist im Podcast. Und mich interessiert natürlich, wie bist du eigentlich zum Bosch gekommen und was ist deine aktuelle Aufgabe bei Bosch, vor allen Dingen auch in Bezug auf KI?
Zum Bosch bin ich gekommen, weil ich mich wohl mit dem Viable System Model, dem VSM, ganz gut auskenne und dieses sehr intensiv in der Neugestaltung der Mobilitätssparte von Bosch verwendet wurde, die einen Großteil des Geschäfts ausmacht. Da reden wir einfach nur von der Größenordnung her, 60 Milliarden Euro Umsatz ungefähr und mehr als 200.000 Menschen. Und diese Expertise zum VSM, die gibt's halt nicht an jeder Straßenecke. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Dadurch habe ich einen coolen Job bekommen mit tollen Aufgaben, tollen Kolleginnen und Kollegen. Aber in einer gewissen Weise bin ich auch ein Bottleneck. Und so kam dann relativ früh, im Grunde genommen, also Mitte 23, die Idee auf, Mensch, all das, was ich so bisher geschrieben und publiziert habe, das könnte man doch eigentlich mal in so ein Chatbot reinwerfen und damit der Organisation das Wissen zugänglich machen. Das war eigentlich im Grunde genommen der erste konkrete Einstieg in die Welt der Sprachmodelle.
Ja, und was das VSM ist, dazu haben wir ja in einem anderen Podcast schon mal gesprochen. Das würde ich einfach hier direkt verlinken. Da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber du hast ja schon gesagt, du bist ein Bottleneck und dein Einstieg war sozusagen, oder der Bezug zur KI hat damit angefangen, dass ihr dein Wissen zur Verfügung stellen wolltet, sich sozusagen digital multiplizieren wolltet. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Weil das Problem des Bottlenecks haben ja sicherlich viele Unternehmen. Was ist denn da der initiale Einstieg dazu gewesen?
Ja. Wie immer im Leben, ne? Wir lieben Experimente, einfach mal machen, ausprobieren und erstmal verstehen, wo sind überhaupt auch die Grenzen der Technologie. Also wo fängt das Halluzinieren an, wo wird dann Output generiert, der Unfug bedeutet und wo dann natürlich auch theoretisch Leute unbeabsichtigt einen Schaden anrichten können, weil einfach das Modell ihnen Quatsch erzählt hat. Naja, und dann die Experimente haben sich eigentlich immer auf drei Felder erstreckt. Punkt 1, erstmal erklären zum Thema Lernen. Das kannst du jetzt natürlich auch ersetzen, das kann das VSM sein, das kann Flight Level sein, OKRs, Any Framework, das ist im Grunde genommen egal. Aber so habe ich dann erstmal geguckt, versteht das Modell wirklich das VSM gut und kann es das wiedergeben? Ist es in der Lage, gute Metaphern zu liefern? Jo, geschafft. Super. Zweiter Schritt war dann zu gucken, okay, wir haben eine gewisse Diagnosephase auch immer beim VSM. Wie ist denn das, wenn ich jetzt konkrete organisatorische Probleme, Protokolle, oder was auch immer ich in Schriftform vorliegen habe, da reinwerfe, wie ist die Analyse? Und dann auch dort lernen und verstehen, wie muss ich eigentlich dann mit dem sogenannten System Prompt arbeiten und den Output dann auch so manipulieren, dass auch wieder die Gefahr einer Halluzination, ich sag mal, nahezu ausgeschlossen ist. In Klammern, die ist nie ganz ausgeschlossen. Das ist halt inhärent in dieser Technologie drin. Muss man ein bisschen, wenn man das bedient. Und dann die Königsklasse ist natürlich, das dann auch in der Gestaltung nutzen zu können. Das heißt also in dem Moment, wo wir mit dem VSM arbeiten, gibt es eine bestimmte Schrittreihenfolge, in der ich bestimmte Dinge tue. Und da kann mir das Modell dann zum Beispiel immer helfen, dieses Phänomen des weißen Blattes Papier, ich weiß gar nicht, wo ich starten solle, diese Angst zu nehmen. Und das ist erstmal etwas generiert. Ich sage immer ganz gerne dazu, das ist dann erstes Beißholz. Und so können dann Leute quasi auch in der Anwendung des Modells Unterstützung finden durch diesen Chatbots. Wie gesagt, Lernen, Diagnose, Gestaltung in den drei Feldern. Haben was ausprobiert und als es dann, ja, ne, man testet das dann mit verschiedenen Leuten und natürlich erstmal mit denen, die auch das Modell kennen, weil, naja, noch sitzt die Intelligenz wahrscheinlich vor dem Bildschirm im Wesentlichen bei vielen Themen. Und als sie dann die sehen und gesagt haben, yo, Marc, das ist gut, aber das können wir jetzt auf die Organisation loslassen, dann habe ich das dann halt über die verschiedenen Kanäle, die man so als ODler hat, in die Organisation gekippt. Und dann hat es sich dann so peu à peu organisch verbreitet. Und jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, in dem Bot alleine müssten so um die 250 Nutzer drin sein und Nutzerinnen. Ja.
Also ihr habt so eine Art Custom-Chatbot gebaut, basierend auf einem KI-basierten Sprachmodell, wahrscheinlich Transformer-Architektur, also sowas wie ChatGPT. Habt die Datenbasis mit deinem Wissen gespeist, seid explorativ vorgegangen, habt getestet, habt es ausprobiert und habt es jetzt Organisationen zur Verfügung gestellt. Was sind denn so die ersten Effekte, die beobachtbar sind, also ersten Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst dazu?
Also die erste schöne Erfahrung aus der persönlichen Perspektive ist, dass mich immer weniger Menschen ansprechen und Fragen haben, weil offensichtlich das Modell einen befriedigenden Output liefert, der denen offensichtlich nützlich erscheint. Also das ist schon mal sehr cool. Dann sehe ich aber auch, dass an verschiedenen Stellen Leute jetzt ja das VSM oder bestimmte Aussagen aus dem Modell nicht daraus verbreiten und dass Leute auch kreativ geworden sind und auch vielleicht eher artverwandte Themen daran mal spiegeln. Sowas wie Agilität, das Prinzip der Subsidiarität, also sprich das Prinzip, dass die Entscheidung eigentlich immer auf der tiefsten organisatorischen Ebene nah am Problem, nah am Markt, nah am Kunde getroffen werden sollte, dass sich Leute da auch dann Inspirationen rausholen. Das sind erstmal diese Aspekte, die ich sehe. Und dann gibt es vielleicht noch es gibt noch einen witzigen Use Case, den ich ganz gerne teilen möchte. Der passt auch zum VSM, zum Training. Ja, genau, aber das sind erstmal die Effekte. Ich sehe halt, dass die Nutzung recht konstant ist. Jeden Monat werden so um die, sagen wir mal, in Worte umgerechnet und jetzt nicht in dieser Spracheinheit namens Tokens, also 50.000, 60.000 Worte erzeugt. Und nur das kann ja sein, dass Leute mal für eine E-Mail eine Formulierungshilfe brauchen, mal vielleicht für eine Unterlage, mal im Rahmen eines Projektes. Das kann ich nicht sehen, in Klammern auch zum Glück, ne? Da gibt es natürlich Datenschutz. Und das Coole ist, da muss ich jetzt auch für den Bosch kurz Werbung machen, wir haben ein Stück Technik zur Verfügung, was genau das tut, was du beschrieben hast. Ich kann mein Sprachmodell aussuchen, ChatGPT oder Gemini von Google. Ich kann meine Dokumente hochladen von SharePoint. Ich kann Confluence connecten oder Public Websites. Und ohne Witz, wenn du den Inhalt kuratiert hast, hast du so ein Chatbot eigentlich in einer Stunde durchkonfiguriert und erstmal im Betrieb. Der ist dann noch nicht perfekt. Das Tuning, das folgt dann natürlich dem nochmal. Aber es ist so eine sogenannte No-Code, Low-Code-Plattform und wirklich super easy zu bedienen. Macht richtig Laune.
Das heißt, man bräuchte da gar nicht diese Leute, die jetzt bei LinkedIn überall rumreisen und den Leuten irgendwelche KI-Automatisierung verkaufen. Mit ein bisschen Einarbeitungszeit kann das eigentlich fast jeder, der so ein bisschen technisches Grundverständnis hat.
Ja, genau. Also die Leute, die uns noch vor ein paar Jahren Web3 und Krypto verkauft haben und jetzt die AI-Experten plötzlich geworden sind, die braucht man eigentlich nicht. Es reicht eigentlich eine Portion Neugierde. Ja, hier und da helfe ich dann auch informell in der Organisation und mache so Onboardings, aber weil ich weiß, wie es geht und mein Standardspruch immer dann sowieso lautet, auch die Besten müssen testen. Ich richte es euch ein, aber ihr müsst wissen, wie der Output gestaltet werden muss. Ich gebe ein paar Tipps, wie sie das manipulieren können und dann können sie dann loslegen. Genau, also es ist wirklich super easy.
Kannst du das technische Setting nochmal ganz kurz grob umreißen, falls uns jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, ich möchte das auch gerne mal ausprobieren. Also was braucht es denn eigentlich grundsätzlich? Was für Tools verwendet ihr da, um sowas vielleicht auch mal testweise selber aufsetzen zu können?
Im Kern braucht man Langchain. Das ist ein Stück Open Source Software, was es dir eben erlaubt, deinen eigenen Textkorpus zu verbinden, dann mit einem Sprachmodell deiner Wahl. Und dann gibt es dann noch eine Oberfläche, das Ganze läuft natürlich im Browser ab. Streamlit ist dann so ein Interface, mit dem ich leicht also die ganze Chat-Funktionalität realisieren kann. Naja gut, und dann brauchst du natürlich noch ein bisschen Datenbank und Webspace, wenn man so will. Und natürlich dann nochmal die Frage der Konnektierung. Wie sauge ich den Content jetzt rein? Schmeiße ich den in ein Verzeichnis oder in meinem Fall haben wir eine schöne Lösung, dass ich einen beliebigen SharePoint nehmen kann in irgendeinem Teams. Dem gebe ich dann zu, einem technischen User gebe ich Zugriff auf diesen SharePoint und in dem Moment kommt er vorbei und dann kann ich sehen, wie die Daten reingelesen werden, bekomme ein Protokoll, ob das geklappt hat oder ob mal irgendwo dann doch noch ein Stück auf war. Und von den Datenformaten kannst du dann alles einwerfen, von PowerPoint, PDF, Word, Excel, Text. Und weil auch, ja, das ja diese omnimodalen Modelle sind, kannst du auch Video und MP3 sogar reinschmeißen, wenn du willst.
Und ihr nutzt dann direkt externe Anbieter, also jetzt eingebunden an Gemini von Google oder an OpenAI mit ChatGPT.
Genau. Du kannst dir das Sprachmodell aussuchen, du kannst dann bestimmte Einstellungen verändern, die Temperatur, wie kreativ das Modell in Anführungszeichen sein soll und andere Settings. Du kannst Testfragensätze reinschmeißen, um deine Qualität automatisch bewerten zu lassen. Ja, es ist wirklich ein cooles Set. Das ist so ein Service, der von den zentralen IT-Teams zur Verfügung gestellt wird. Angeblich nagel mich bitte nicht fest, gibt es wohl schon 12.000 Chatbots alleine nur auf dieser Plattform in Bosch.
Nun ist natürlich das Thema Chatbot fast schon ein alter Hut. Das ist jetzt nichts revolutionär Neues mehr, sondern was wir jetzt gerade erleben, so wie wir uns den Hype-Cycle von Gartner mal anschauen, ist ja das Thema Agentic AI. Da habe ich auch vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, dass Bosch jetzt tatsächlich in dem Thema Agentensystem arbeitet. Kannst du da schon kurz was zu sagen? Also erstens, was ist das? Und zweitens, wie plant ihr das einzusetzen? Was bringt euch das?
Ja, Agentensysteme in meiner Definition sind KI-Systeme, die in der Lage sind, komplexere Arbeitsfolgen abzuarbeiten und eben jetzt nicht nur auch einen Prompt, auch einen Input, einen Output zu generieren, sondern die quasi komplexere Instruktionen abarbeiten können, womöglich in der Lage sind, auch in der Abarbeitung einer komplexen, sag ich jetzt mal, Handlungs- oder Tätigkeitsfolge zu bestimmen, was denn jetzt genau das richtige Werkzeug ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und da kommen wir dann an das ran, was, glaube ich, der Spiegel in den 80er Jahren mal Kollege Computer genannt hat. In dem größten Werk in China haben wir zum Beispiel so 300 Plant Engineers, also sprich die Leute, die wirklich die Industrie 4.0 machen, Machine-to-Machine-Communication, Cloud-Anbindungen, Predictive Maintenance, ich sag mal alles so das Standardzeug. Und mir hat neulich ein Kollege erzählt, dass sie jetzt auch 150 Agentensysteme am Start haben, sodass dann ein Mensch, ne, triggert das Ganze zwar immer noch an, ne, also es ist jetzt nicht so, dass die wirklich voll autonom wären, beileibe nicht, aber dann gibt es irgendwo, weiß ich nicht, eine komische Schwankung in irgendeiner Produktionslinie letzte Nacht in der Schicht. Guck mal nach und machen wir bitte mal einen A5-Report oder 8D, eine Root-Cause-Analyse und schlagen mir auch geeignete Maßnahmen vor, um zu verhindern, dass diese komische Anomalie nicht nochmal auftaucht. Und dann läuft das System los, guckt sich die Logfiles an, analysiert die, gleicht das dann ab mit einem Format, kannst du dir vorstellen, Bosch, wir sind natürlich sehr Manufacturing-lastig, da gibt es Konvolute an Beschreibungen, wie man eine Root-Cause-Analyse macht und welche Aspekte dann noch zu berücksichtigen sind. Also es ist sehr vielschichtig und jetzt mehr als einfach nur so ein Canvas auszufüllen, ja, was ja irgendwie in Anführungszeichen jeder Depp kann. Also kurz und gut, da findet dann wirklich eine echte Unterstützung im Werk statt und offensichtlich, die Qualität ist gut. Man redet so, wie gesagt, jetzt auch nur so Hörensagen, aber von so einer Konfidenz von 80-85%, die du die Ergebnisse haben kannst.
Ja, 85% bedeutet aber auch, dass 15% Fehlerrate noch dabei ist. Wie geht ihr mit dieser Fehlerrate um? Was sind eure Lösungen oder Ideen, diesen noch immer relativ hohen Fehleranteil zu bearbeiten oder zu finden?
Feedback, Retraining und dem Modell, das kann man ja auch schon mit normalen Sprachmodellen heute, man kennt das ja auch mit diesem Daumen hoch und runter, entsprechend dem Modell Feedback geben und sagen, was es halt nicht gut gemacht hat, um dann davon auszugehen, dass es dann entsprechend in den Trainingsdaten vorhanden beim nächsten Mal eben diesen Fehler nicht wiederholt. Also im Grunde genommen das, was auch die Maschinen noch so eben nicht wirklich autonom können. Die können gut Feed-Forward, streng genommen technisch, aber Feedback, wie echte autonome Systeme, das geht noch nicht, also müssen wir das für die machen. Und so werden sie dann mit der Zeit immer besser.
Wo siehst denn du das weitere Potenzial von solchen Agentensystemen? Du hast das jetzt aus der Produktion beschrieben, was ja schon trotzdem beeindruckend ist tatsächlich, dass es auch schon real genutzt wird. Aber wo siehst du weiteres Potenzial, zum Beispiel auch in Deutschland? Du hast jetzt von China gesprochen. Ihr seid ja oft sehr entwicklungsnah, sehr entwicklungslastig. Wo siehst du da das Potenzial für Agentensysteme und oder auch die Chatbots, die ihr bereits nutzt?
Der Mobility-Bereich ist sehr groß, wirklich. Das geht ja von Electronics bis hin zu Bremsen und Lenkung. Im Bereich von Chip-Designs kann es natürlich unterstützen. Also im Grunde das, was Google ja auch schon macht und wo wir ja auch leider als Normalsterblichen nicht rankommen, wenn sie ihre neuen TPUs, also ihre Transformer-Processing-Units bauen. Das ist das eine. Dann in der ganz normalen, sag ich jetzt mal Standard-Elektromechanik, kannst du natürlich sowas auch ganz gut benutzen. Da gibt es auch eine große Initiative, die da dran ist und die auch ordentlich Geld bekommt. Und es scheint sehr vielversprechend zu sein, dass damit auch wirklich Entwicklungszeiten vereinfacht werden können. Abgleiche zwischen Teams, die parallel weltweit an großen Kundenprojekten arbeiten, schneller, ich sag mal, Qualitätsprobleme, Inkompatibilität und sowas erkennen können. Also da laufen Sachen. Und dann nicht ganz uneigennützig, du sagst Entwicklung, dann sage ich mal Organisation davor. Nicht die technische, sondern die Organisationsentwicklung. Momentan evaluiere ich auch mit Kollegen die Möglichkeit, ein Agentensystem zu bauen. Wir nennen das mal so den AI-Org-Designer vielleicht jetzt so for the time being, beziehungsweise eigentlich haben wir schon einen schicken Namen, ist ja ganz wichtig. Den Bob, den Bosch Org-Pilot. Und da ist die Idee im Grunde genommen, ein Agentensystem zu haben, das einen digitalen Zwilling eines Teils einer Organisation abbilden kann. Über Live-Daten, die ich aus dem, sag ich jetzt mal, aus der Microsoft Office 360 Datenbank abziehe, den Graphen konnektiere über die Schnittstelle und dann anfangen kann, mit der Organisation zu spielen und zu verstehen, vor allen Dingen immer, ja, wir haben unsere netten Aufbauorganisationen und Darstellungen, aber wie sieht denn gerade eigentlich, wie sehen die Interaktionsmuster aus? Und passt eigentlich die Aufbauorga dann in dem Sinne zu der Netzwerkorganisation oder Ablauforga? Und ich sage mal, gerade wir Agilisten haben immer das Problem, starker Fokus immer auf die Ablauforga, aber die Aufbauorga ist ja manchmal so eine heiße Kartoffel. Aber da hätte man jetzt Möglichkeiten zu verstehen, nicht nur, ja, wie groß ist denn der Drift zwischen Aufbau und Ablauf, sondern dass mir ein AI-System dann sofort auch die Vorschläge macht. Naja, du könntest den Schnitt auch so machen. Das heißt, hier dieses UX-Team mit dem Produkt-Team, mit dem Data Science-Team eigentlich in einen Klumpen packen und die anderen vielleicht, die eher R&D-lastig sind, an eine andere Ecke stellen und entsprechend gruppieren. Und dann über verbesserte Führungsstrukturen natürlich wiederum Effizienzgewinne, die man sich erhofft, und Effektivität, Abstimmungsschleifen vereinfachen. Und dann natürlich dann nochmal die andere Dimension, da sind wir wieder beim VSM, die Steuerung. Wo sind eigentlich die Meeting-Muster? Wer redet wann mit wem? Und da reden wir über Datensätze, das wird schnell so groß, das übersteigt ganz schnell die Fähigkeiten von unserem menschlichen Gehirn. Konkretes Beispiel, heute Nachmittag habe ich eine Session mit einer Kollegin. Wir machen jetzt gerade mal so erste MVP-artige Gehversuche oder vielleicht ist es sogar noch eher ein Prototyp, noch kein MVP. Auf jeden Fall, das ist ein Netzwerk mit nur 30 Knoten. Aber es sind schon knapp 400 Verbindungen. Und das kriegst du als Mensch eigentlich gar nicht mehr wirklich gut ausgewertet. Und da hilft mir dann Kollege Computer tatsächlich in der Interpretation. Und vor allen Dingen, auch wenn du fachfremd bist, kriegst du da natürlich eine enorme Beschleunigung in das Thema rein. Also wenn du dich noch nicht so knietief mit Graphentheorie beschäftigt hast, kann einen das so ein bisschen überwältigen. Und das senkt ja wieder Barrieren. Und das ist dann so eine Mischung aus, ich sag mal, Chatten, aber zum Teil auch noch mit Skripten, Python und Co., Graphenanalysen machen, aber in die Richtung würde ich gerne was bauen. Ja, Digital Twin of the Organization, damit man Magnete hat, mit dem man modellieren kann, wo ich Feedback kriege, Warnungen, Achtung, jetzt Führungsspanne viel zu groß, wie willst du denn das hinkriegen? Du hast nur Junioren auf der Stelle und die sollen 40 Leute führen, geht niemals. Ja, solche vorausschauenden Warnungen, jemand, mit dem ich halt sozusagen dann das bouncen kann, diese Ideen, das ist so die Idee.
Wenn du das so beschreibst, kommt bei mir gleich wieder so eine Erinnerung an einen Artikel, den ich vor kurzem gelesen hatte. Da ging es um die Firma Palantir, die das jetzt auch für Organisationen genau das Gleiche geplant hat. Also eine, ich würde sagen, omniversielle Datenquelle, wo alle Unternehmensdaten zusammenfließen, um strukturelle und strategische und natürlich Performance-Entscheidungen treffen zu können. Wie kannst du in deiner Vorstellung sicherstellen, dass das Ganze nicht auch zu einem Missbrauch einlädt?
Genau, Frage Nummer eins, super Kernfrage. In Deutschland ist das erstmal super simpel. Wir haben Betriebsräte. Und in dem Moment, wo ich irgendwas mache, was auch nur den Anschein von Verhaltens- oder Leistungskontrolle hat, würde ich mit einem Bein schon im Knast stehen, wären die Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen nicht eingebunden. Von daher ist die Regel eigentlich relativ simpel. In dem Moment, wo wir so etwas bauen, werden die einfach Teil von einem Entwicklungsteam. Die sind einfach mit Stakeholder. Und ich will mich da auch kontrollieren lassen tatsächlich. Nicht, dass ich irgendwie dann doch durch eine kognitive Verzerrung in irgendeine Falle tappe und denke, ach, wie toll die Daten, aber irgendwo gehe ich dann doch in Richtung 1984. Ne? Das soll natürlich sich nicht bewahrheiten. Also, ich glaube, da muss man sich selber ja regulieren, aber auch regulieren lassen und auch Leute draufschauen lassen, dass da eben so ein Missbrauch nicht geschieht.
Gut, dann haben wir noch den europäischen AI Act, der immer dann, wenn KI im Spiel ist, automatisierte Bewertung, Profilbildung stattfindet, das teilweise sogar untersagt. Also da sind euch natürlich auch juristische Grenzen gesetzt. Ich würde gerne nochmal den Schritt zurück zu diesem Digital Twin machen. Ich finde die Idee ja ganz interessant. Also Digital Twin kennen wir ja eigentlich aus Produktionsprozessen, dass man sozusagen physische Geräte digital daneben stellt. Also man hat ein digitales System, was alle Eigenschaften spiegelt, die auch im physischen System oder Produktionsablauf sind. Und ich finde die Idee jetzt ganz interessant, tatsächlich das Ganze auf eine Organisation zu übersetzen. Ich sehe aber eine Unterscheidung. Ein Produktionsablauf ist in der Regel eher kompliziert. Das heißt, der ist berechenbar, der ist programmierbar. Eine Organisation, zumindest wenn wir weggehen von Beschreibung, Aufbau und Ablauforganisation, immer da, wo die Menschen kommen, ist ja was Komplexes, ja was Dynamisches. Wie glaubst du, kann dieser digitale Zwilling diese Limitierung damit umgehen, dass wir ein komplexes soziales System oder viele komplexe soziale Systeme haben, die da betrachtet werden?
Also erstmal ja, einig, ist ein komplexes System. Und ich glaube, also ein Agent kann damit, vielleicht auch wenn es sehr große Datenmengen sind, die Menschen schnell überfordern und dann Dinge komplex werden, vielleicht zum Teil entlasten. Aber das Dilemma wird bleiben. Aber da sind wir natürlich schon auf der Ebene, wie funktioniert dann Transformation? Und ne, wir haben dann einmal vielleicht die formale Seite und die informale Seite der Organisation. Und tatsächlich fokussiere ich natürlich erstmal auf die formale Seite. Und ich möchte eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht, dass technische Systeme sagen, hier Meier und Schmidt, die müssen weg und der Müller muss dahin, weil wir haben gemessen, dass der in Meetings irgendwie immer Herz hinkriegt. Das haben wir gesehen in den Teams-Protokollen. Ich übertreibe jetzt Meier, der ist beliebt. Deswegen ist er genau die richtige Person an der Stelle. Also das möchte ich bitte nicht. Ich glaube, dieses Dilemma zwischen formell und informell wird immer bleiben. Ich hoffe nur, dass bessere formale Strukturen, sag ich jetzt mal, Verhältnisse schaffen, in denen dann auch ein gewünschtes Verhalten rauskommt. Man somit dann vielleicht darüber die informelle Seite beeinflusst. Aber ich würde KI-Systeme Menschen jetzt so rumpsychologisieren lassen. Ja. Also ich glaube, da ist einiges möglich. Und ich habe auch schon mal Sachen getestet. Einfach mal so ein Bild hochgeladen und mal Emotionen interpretieren lassen, was die Maschine sieht auf den Pixeln. Und das war schon faszinierend. Aber nee, glaube ich, also das ist gar nicht lösbar am Ende des Tages. Deswegen würde ich da auch die Finger von lassen.
Wenn du sagst, dass so eine Vision ist, auch das Transformationsprozess unterstützen kann, wie ist denn da bei Bosch aktuell die Situation, die Lage? Ich meine, ihr seid sicherlich auch von der Entwicklung in vielen Branchen betroffen, die nach Erneuerungen verlangen. Und das Thema Transformation wird auch bei euch sicherlich ein Dauerbrenner sein, wie bei vielen anderen innovativen Industrieunternehmen momentan. Was glaubst du, ist denn die Vision, dass solche agentischen Systeme oder generell KI-Systeme da konkret unterstützen, eine Veränderung zu erreichen? Weil ich meine, das eine ist ja die Daten, die sie vielleicht generieren oder analysieren können, aber das andere ist natürlich die Exekution. Das heißt, das muss ja irgendwie in die Umsetzung. Und da braucht es ja ein paar Ebenen, die da mitziehen müsste. Also was ist so deine Vorstellung, wie das Ganze am Ende auch wirklich unterstützen kann?
Also erstmal, um die Organisation in dieser Veränderung zu begleiten, gibt es riesige Transformationsprogramme, die schon aufgesetzt worden sind, die auch alle möglichen Ebenen und Funktionen adressieren. Und das Beste ist natürlich immer, wenn man Leute damit überzeugt, dass man eine gute Qualität abliefert und erkennt, dass das eigentlich keine Gefahr darstellt, das System, sondern wenn man es geschickt einsetzt, mir eigentlich Freiräume schafft und dass Menschen eigentlich dann auch, dass man eigentlich menschenwürdige Arbeitsbedingungen darüber schaffen könnte. Wie gesagt, es ist ja nur ein Werkzeug und ne, ein Werkzeug ist ja per se erstmal neutral. Ein Messer kann ich fürs Gute oder fürs Schlechte einsetzen. So, und in dem Sinne läuft da besonders viel. Es ist aber zum Teil immer noch eine Kernarbeit, weil die Leute, und da ist das halt schwierig, was ich bin, glaube ich, mit irgendwie so einem natürlichen Überschuss Neugier geboren worden. Die Leute, die da gar nicht mal auf die Idee kommen, mal was auszuprobieren. Oder wenn, dann schauen sie auf das Thema so wie auf das Zirkuspferd, das dann irgendwie irgendeine Nummer in einer Manege macht und man macht so oh und oh und guck mal, wie lustig. Es kann jetzt ein Rap-Lied über Robert Bosch formulieren, auch schwäbisch. Ach, wie lustig ist die Maschine, aber darauf zu kommen, hey, vielleicht könnte ich das ja nutzen, um mir zum Beispiel eine Zusammenfassung schreiben zu lassen, um bei meiner, weiß ich nicht, bei meinem nicht so guten Englisch mir als Lehrer zu dienen oder. Also all diese Möglichkeiten, auf die kommen die Leute nicht. Deswegen muss man sie inspirieren, an die Hand nehmen. Ja, und ich habe das Gefühl, über die Zeit, das dauert, ja, da muss man halt beharrlich sein, aber immer mehr und mehr Leute merken, boah, ich habe das jetzt auch mal zum ersten Mal gemacht, das ist ja total cool. Und ich brauchte diese Grafik für eine Präse, die sollte so und so aussehen. Das hat direkt gepasst, da hätte ich ja jahrelang in Bildarchiven gesucht, bis ich das gefunden hätte. Also es kommt, aber es ist zäh. Und naja, jetzt müssen wir halt eben aber auch gucken, das ist das eine, auf der gesellschaftlichen oder erstmal auf den Gesamtkonzern und auch auf die Gesellschaft bezogen. Wie viel wird denn da jetzt wegrationalisiert tatsächlich und automatisiert? Für den Moment würde ich sagen, befinden wir uns in einer Phase, wo wir vielleicht noch über Co-Evolution sprechen können und Co-Intelligence. Na, also die Maschinen werden nicht uns schlauer, aber ich sehe auch Rückkopplungseffekte bei mir. Persönlich, mein Englisch ist viel besser geworden, weil ich es halt super oft habe korrigieren lassen. Mittlerweile merke ich, dass ich es intuitiv spreche. Meine Frau genauso eine schöne Geschichte, wie es ihr geholfen hat, ihr Deutsch zu verbessern. Von daher, die Messe ist noch nicht gelesen. Ich gestehe, mein Optimismus ist da nicht so groß, weil ich gehörte auch zu den Menschen, die am Anfang beim Aufkommen des Internets meinten, mehr Information wird unseren Demokratien total gut tun und dadurch werden wir zu befreiten Bürgern und nach dem Fall der Mauer, so bin ich sozialisiert worden, da habe ich Abi gemacht, 90, ne, treten wir jetzt eine neue Phase der Menschheit ein und wir werden die Weltkriege überkommen haben. Naja, das Gegenteil ist eingetreten und was jetzt mit den Tech Bros gerade abläuft und die Macht, die sie gerade ansammeln, schwierig. Die Organisation aber erstmal jetzt, also für den Bosch kann ich nur sprechen, finde ich, geht da schon echt weit voran und nutzt das an ganz vielen Stellen. Von daher bin ich jetzt erstmal so gesehen gelassen, dass es den Menschen dient und nicht wir den Maschinen dienen.
Du hast ja vorhin schon China erwähnt, dass dort also schon Agentensysteme eingesetzt werden, daran gearbeitet wird, dass ausgebaut wird, dass konkreten Nutzen auch stiftet. Warum findet das in China statt und nicht in Deutschland? Also was läuft in China oder in anderen Teilen der Welt anders als bei uns?
Gute Frage. Erstens sehe ich eine ganz andere Art von Pragmatismus. Und ich mache mir an der Stelle auch wirklich Sorgen, nicht nur um Deutschland, sondern um Europa. Die Art und Weise, wie wir führen, wie wir overalignen, wie wir so riskavers geworden sind und dass sich nicht auch mal Personen trauen, alleine Entscheidungen zu treffen und schnell und kurzfristig zu treffen, da sehe ich schon mal ein ganz anderes Mindset, ein unternehmerisches Denken in China am Werke. Und auch die Bereitschaft, einfach erstmal schnell was auszuprobieren. Und dann gibt es, glaube ich, einen ganz kleinen, aber einfachen Trick. Während wir uns über Standards ja jahrelang die Köpfe einrennen und dann einschlagen und dann in diesen Diskussionen wahnsinnig viel Zeit verlieren, machen die Chinesen das eigentlich ganz anders. Das erinnert so ein bisschen auch an das Haier-Modell, dieses Organisationsmodell. Es gibt wenige Standards, die werden mit höchster Konsequenz durchgesetzt. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Low-Code, No-Code. Es gibt dann nur eine Plattform, da gibt es keine Alternative. Aber was du dann damit machen kannst, die Freiheitsgrade sind enorm. Und das ist diese Lego-Denke, finde ich immer. Ne? Die Lego-Steine sind ja alle auch im Grunde genommen normiert. Aber die Möglichkeiten, die Kreativität ist ja im Grunde genommen unendlich, was du daraus machen kannst. Und das sehe ich als einen großen Unterschied. Also wir versuchen immer so komische Kompromisse zu schließen, die dann irgendwie zu so Wischiwaschi-Standards führen, wo eigentlich keiner mit happy ist. Und wir verlieren Zeit. Und die Chinesen sagen, nee, ist der Standard, keine Diskussion, aber dann spielt damit, verdient Geld. Fertig. Und das ist für mich der größte Unterschied. Und noch ein anderer, ich finde bei den chinesischen Kollegen immer Termine im Kalender. Wenn ich im Konzern was dringend abstimmen muss, dann muss ich manchmal 2 Wochen warten. Hey, verrückt. Ja, das ist ein ganzer Sprint. Für eine Entscheidung warten müssen. Dabei sind 2 Wochen Tag denken. Also das ist auch nochmal ein Seitenaspekt. Unternehmerische Denke, wenige Standards, klar durchgesetzt, aber dann viele Freiheitsgrade damit, was zu bauen. Und auch ein System, kann man jetzt sagen, ob man das gut findet oder nicht. Die individuelle Leistung ist auch viel stärker an den individuellen Bonus gekoppelt. Ja, und das hat wie immer im Leben, ne, Bonussysteme, andere Diskussionen, ich weiß, aber in dem Moment vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall haben die Leute dort die Motivation, dann auch Gas zu geben, um was auszuprobieren.
Und das heißt ja im Umkehrschluss, wenn wir uns also öfters mal über unsere schlafmützige Konzernkulturen so ein bisschen aufregen, die Frage ist ja, was ist jetzt der Hebel, dahin zu kommen, dass bei uns die Menschen das vertraute Muster auch ein Stück weit hinterfragen und sich mehr nach vorne bewegen, um eben neue Technologien zu adaptieren, zu nutzen und natürlich auch die Innovationen, die wir brauchen, entsprechend voranzubringen.
Und ich sehe da Tendenzen, dass man jetzt versteht, wir müssen eigentlich eher jetzt von China lernen und wo wir so stolz auf unsere Manufacturing und der Bosch Mühe in Millionen, ja, also so die Genauigkeit, Präzision, da haben uns die Chinesen gerade im Bereich der Digitalisierung einiges voraus. Und es gibt jetzt auch Ideen, bestimmte Themen, die globale Verantwortung für Themen nach China zu verlegen, weil man sagen muss, in der Region ist das Wissen, das ist nicht mehr in Stuttgart, da müssen wir ehrlich sein. Das finde ich gut. Also diese Demut, denke ich, steht uns gut zu Gesicht und dann kann halt wieder was draus werden und vielleicht dann auch in diese Mischung aus, das ist ja so ein Schlagwort auch in der Automotive-Branche, China Speed in Kombination mit German Quality. Und das muss ich nicht widersprechen, das kann sich ergänzen und das ist zumindest jetzt mal so ein Weg, den wir da einschlagen wollen beim Bosch.
Du hast vorhin eingangs gesagt, noch sitzt die Intelligenz vor dem Bildschirm. Was ist deine Prognose oder deine Erwartung? Wann wird sich das Verhältnis umdrehen, dass Maschinen, was auch immer jetzt Intelligenz bedeutet an der Stelle, den Menschen outperformen können?
Also ich glaube, dass diese AI im Sinne von Alien Intelligence, also lass uns nicht den Fehler machen, kurz philosophisch eingeschoben, das mit der menschlichen zu vergleichen, sondern akzeptieren, das ist eine andere Art von Intelligenz. Ich glaube, dass irgendwo so frühestens 27 und aller spätestens 35 wir einen Kipppunkt erleben und dass wir also eine AGI dann schon sowieso haben, eine General Intelligence, aber ich glaube, dann ist der Schritt zu einer ASI, zu einer Superintelligenz nicht mehr groß und dann wird es sowieso lustig. Aber das ist meine Prognose. Stärker eingegrenzt würde ich wahrscheinlich schätzen, so um die 28, 29 bis 32 in dem Zeitfenster werden wir eine AGI sehen und dann wird das Spiel vielleicht noch nochmal die Karten neu gemischt.
Lieber Marc, das war ein spannendes Gespräch über das Thema Einsatz von KI-Chatbots und Agentensystemen bei euch bei Bosch. Danke, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen hier an der Stelle mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Next Level Org.